Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 124, wenn die gemeinsame Sprache fehlt. Hallo, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Robert, meinen Gast heute, kenne ich seit ein paar Jahren. Sport. Robert arbeitet als Dolmetscher und Übersetzer und irgendwann hat er von seinen gehörlosen Eltern erzählt, ich wurde hellhörig und lud ihm zum Interview ein. Bei der Recherche zum heutigen Interview las ich, 90% aller gehörlosen Kinder haben hörende Eltern. Die Kinder lernen die Gebärdensprache meist erst durch andere gehörlose Kinder in der Schule. Und wiederum 90-95% aller Kinder, die gehörlose Eltern haben, können hören. Jesus, dachte ich, wie viel Einsamkeit bringt das? Wollen wir nicht alle eine gemeinsame Sprache haben? Und wie mache ich mich denn als kleines Kind bemerkbar, wenn ich entweder nicht schreien kann oder nicht gehört werde? Welche Kompetenzen muss ein Kind entwickeln, um auf sich aufmerksam zu machen? Und wie verändert sich die Welt, wenn man dann sprechen lernt und wenn man dann als Kind auch noch alles für Erwachsene übersetzt? Und warum kann Robert dann auch noch rückwärts sprechen? Also liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen über Fragen. Lieber Robert, ich bin gespannt, denn heute bist du bei mir zu Hause zu Besuch. Und fürs Interview, da teilen wir uns das Mikro. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir und in meinem Podcast zu Gast bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Robert, wie viele Sprachen sprichst du und welche Sprache ist deine Muttersprache?
Also ich spreche die Gebärdensprache, Polnisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Meine Muttersprache ist eigentlich Polnisch, bloß der Kommunikationsweg, den ich zuerst gelernt habe, ist die Gebärdensprache.
Aha, da komme ich natürlich gleich zu. Aber erst interessiert mich noch eine Sache. Hat deine Mehrsprachigkeit auch irgendwas mit deiner Biografie zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar die Gebärdensprache deswegen, weil meine beiden Eltern gehörlos sind, beziehungsweise waren, weil mein Vater ist verstorben. Ja.
Also ich habe ja tatsächlich noch den Begriff taubstumm im Kopf und ich habe jetzt durch dich gelernt, es heißt gehörlos. Was ist der Unterschied?
Also taubstumm ist ein historischer Begriff und der deutet ja an, dass man auch stumm ist, was man ja nicht ist, wenn man taub ist. Es ist ja nur die Gehörlosigkeit vorhanden und aufgrund der Gehörlosigkeit, da man sich nicht selber hören kann, spricht man nicht, aber man kann sich ja äußern, man kann ja Laute von sich geben, man kann ja versuchen zu reden und so kommunizieren auch viele Gehörlose, dass sie eben über, also vor allem über die Gebärdensprache, aber auch über die Laute, die sich von sich geben, die aber keine Sprache ist.
Ach, die ist keine Sprache, okay, verstehe, also deine Eltern, du hast ja schon gesagt, deine Eltern waren beide gehörlos, während du hingegen, wissen wir jetzt, sprechen und hören kannst. Und ich habe jetzt kürzlich, also während der Recherche, habe ich eine Studie gelesen der Universität Rostock. Fand ich sehr spannend. Die besagt nämlich, dass 90-95% aller Kinder von gehörlosen Eltern sprechen und hören können, so wie du. Und diese Kinder, die nennt man, die haben schon einen besonderen Namen. Die heißen Children of Deaf Adults, also CODA heißen die. Wann wurde denn und vor allen Dingen auch wodurch wurde denn festgestellt, dass du hören oder vielleicht auch sogar sprechen kannst?
Also in meinem Fall war das schon ziemlich sonderbar. Und zwar, man hat mich als gehörlos eingestuft. Man wusste nicht, dass ich hören kann. Irgendwann mit 4 oder 5 hat mein Vater festgestellt, obwohl er selber gehörlos ja war, dass ich mich immer wieder umgedreht habe. Und dann hat er ein paar Mal versucht zu klatschen und dann hat er gemerkt, dass ich hören kann, ganz normal. Aber ich konnte noch nicht sprechen und sprechen konnte ich erst mit 6, als ich in ein Kinderheim abgegeben worden bin von meinen Eltern, damit ich eben sprechen kann oder das in mir wecke, weil jedes Kind afft ja natürlich seine Eltern nach und äfft. Und deswegen, aber als ich dann im Kinderheim kam, dann habe ich schnell sprechen gelernt und als ich nach Hause wieder zurückgekommen bin, war ich der Einäugige unter den Blinden.
Okay, okay. Und wie war das für dich, einäugig unter Blinden?
Nicht so schön, weil ab dem Moment meine Kindheit vorbei war.
Habe ich tatsächlich bei der Studie auch gelesen, aber jetzt würde ich natürlich lieber das von dir erfahren. Erzähl mal, wenn es okay ist.
Ja, das ist in vielen Haushalten mit behinderten Menschen so, dass die Kinder eben deren Eltern ja helfen, freiwillig oder weniger freiwillig, eigentlich unfreiwillig. Und bei den Gehörlosen ist es sehr speziell, weil man ist ja sozusagen deren Ohr und Stimme. Man muss vom Tag zu Tag, war das in meinem Fall so, dass ich dann alles eben für die beiden erledigen musste, was mit Kommunikationseinkauf, Übersetzen, Dolmetschen zu tun hatte. Und ja, in dem Moment ist man dann, wird man zum Erwachsenen. Deswegen meinte ich einäugig unter den Blinden.
Ja, verstehe ich. Ist, glaube ich, auch ähnlich so, wenn Leute mit Migrationshintergrund hier hinkommen und die Kinder sind in der Schule, lernen schon ganz schnell Deutsch und müssen tatsächlich dasselbe machen. Das hört sich ähnlich an.
Ja, das hat mir sehr viele Schwierigkeiten bereitet, da ich ja als Kind Sachen übersetzen, dolmetschen, erledigen musste, die ich nicht verstanden habe. Ja, als Kind versteht man ja so vieles nicht, aber trotzdem muss man das irgendwie dann zusammenfassen und dann versuchen zu erledigen, helfen, organisieren, dolmetschen. Und dann lernt man als Kind schon, sich Masken aufzusetzen, die einem das erleichtert haben, Sachen zu managen, ja.
Was hat sich denn für dich selber durch den Erwerb der Sprache verändert? Also ich könnte mir nämlich vorstellen, dass durch das Hören und das Sprechen sich auch die Welt komplett verändert, in der man lebt.
Ja, das stimmt. Das fängt schon sehr, sehr früh an, und zwar mit dem Erwerb der Gebärdensprache fängt man ja an, in Bildern zu denken und nicht in Worten. Und da wir wissen, dass das Sprach- und Erinnerungsvermögen zusammen verbunden sind, dass wir uns erst erinnern können, wenn wir zu sprechen anfangen. Da ich ja ungefähr mit 6 angefangen habe zu sprechen, kann ich mich ja nicht erinnern, was davor war. Und die ganze auf Bildern aufgebaute Sprache ist etwas andere, und da kann man sich viel mehr vorstellen, wie zum Beispiel, irgendwann habe ich festgestellt, dass ich rückwärts sprechen kann, weil ich die Buchstaben sehe, oder in jeder anderen Sprache rückwärts sprechen kann, ob das Gebärdensprache, Polnisch, Russisch, Deutsch oder Englisch, weil ich eben das sehe, weil ich Bilder sehe und nicht das höre.
Wow. Toll. Du hast eben beschrieben, dass für dich durch den Erwerb der Sprache die Kindheit vorbei war. Und auch im Vorgespräch hast du gesagt, dass dich die Gehörlosigkeit deiner Eltern sehr geprägt hat. Da würde ich auch, wenn du magst, also würde ich mich auch freuen, wenn du mehr darüber sagen könntest.
Ja, das ist, ich glaube, das ist noch untertrieben. Also das, mein ganzes Leben ist geprägt von der Gehörlosigkeit meiner Eltern. Schon in der Kindheit habe ich das ja gespürt, dass Gehörlose um mich herum waren, dass ich immer für die da war. Auch die kleinen Sachen, wie zum Beispiel mit den Menschen sprechen, dass ich nicht in die Augen schaue, sondern auf die Lippen immer, dass ich immer die Hände beobachte, dass ich immer helfen möchte, dass ich immer da sein möchte, dass ich immer übersetzen oder dolmetschen möchte, was natürlich ich auch im Moment auch viel, viel mache. Gehörlose. Vor allem damals in den 50er, 60er, 70er Jahren in Polen. Es gab ja keine Babyphones oder irgendwelche anderen Methoden zu mitbekommen, was mit dem Kind passiert. Als ich eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr alt war und schlief in meinem Bett, haben die ja auch geschlafen in deren Bett. Und als ich dann wach wurde und geschrien habe nach Essen, Windel voll oder ich habe was Schlimmes geträumt, dann in dem Moment hat mich ja keiner gehört. Es ist keiner gekommen. Es ist ja keiner gekommen, um mir zu helfen. Und das verändert natürlich ganz...
Du hast doch in unserem Vorgespräch, hast du irgendwann mal gesagt, du hast dann auch verschiedene Fähigkeiten oder Kompetenzen entwickelt, um deine Eltern auf dich aufmerksam zu machen. Wie war das?
Genau das, man lernt ja zu kommunizieren eben, nicht? Ich habe ja mitbekommen, dass es ja nicht über die Stimme geht, auch nicht über normales irgendwelche Klopfen oder Schreien, sondern ganz festes Treten gegen die Erde, gegen den Boden, vor allem Holz oder gegen Schranktüren, und durch die Vibration wurden die aufmerksam. Es gab damals ja keine Türklingel für Gehörlose in den 70ern, sagen wir mal, wo ich groß wurde. Und da musste ich auch gegen die Türen hauen, in dem Sinne, dass ich mit der einen Tür, mit der einen Hand sie festgehalten habe, damit die Vibration auch über den, auf den Boden ja übergeht. Und mit der anderen Faust habe ich dagegen geschlagen, ja.
Und deine Eltern, haben die dann auch irgendwelche Kompetenzen entwickelt oder Fähigkeiten?
Ja, natürlich. Vor allem die Gehörlosen sind ja dafür bekannt, dass sie Lippen lesen können. Aber auch so haben die bessere die sind sehr aufmerksam. Die bekommen schon mit, was andere Menschen nicht mitbekommen. Aber auch die Kinder von Gehörlosen, wir können das ja auch besser einordnen. Wir können besser die Informationen verarbeiten, was die Menschen über ihre Mimik, Gestik, Augen, Lippen sagen möchten.
Und wie gut klappt denn das Lippenlesen? Artikuliert ja erstens nicht jeder Mensch gleich und zweitens, ich meine, da gibt es ja auch einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel ein G, also oder beziehungsweise keinen Unterschied, wenn ich jetzt ein G, ein K oder ein T spreche. Also kann man das denn überhaupt irgendwie sehen? Und ich meine, dann bewegt sich auch der Mund kaum bei G, K, T. Wie ist denn das?
Nicht alle Worte sind entscheidend, nicht alle Buchstaben sind entscheidend. Man liest ja dann eben die Sprache des Körpers, also Hände, Mimik und Gestik. Das hilft ja einem dabei. Das ist ja ein ganzes Drumherum, was man liest. Nicht nur die Lippen. Man liest ja alles. Man liest ja, ob jemand fröhlich schaut oder eben sauer schaut. Und so kommt man schneller auf das Lippenlesen und kann besser einordnen.
Ah, spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du sprichst ja die Gebärdensprache und die normale Sprache. Fühlt sich das denn auch für dich selber dann anders an oder frage ich jetzt schusselig und es gibt keinen Unterschied?
Es ist schwierig, Gebärdensprache zu sprechen. Es sind ja nicht nur die Begriffe, die man lernen muss mit den Händen. Man muss ja auch eine ganz andere Grammatik verwenden. Meine Eltern, die noch in den 50er ihre Gebärdensprache gelernt haben, es ist etwas eine andere Gebärdensprache, wie sie jetzt gelehrt wird. Damals war das Vokabular viel, viel weniger, also kleiner das Vokabular. Es gab nur eine Zeit, also in der man sprach, also jetzt ist die Zeit. Und das, was früher war, dafür gibt es eine Gebärde, was später kommt, also wenn wir über die Zukunft reden und das ist so wie am Ende des Satzes Ausrufe oder Fragezeichen kommt. So spricht man auch über die Zeiten zum Beispiel noch in der alten Gebärdensprache. Also meine Eltern sprechen nur in der Ich-Form.
Ah, okay. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin irgendwie und dann spreche ich die Sprache nicht und dann ist ja natürlich auch meine Kommunikation immer ein bisschen eingeschränkt. Also da haben wir ja meistens auch, das wissen wir aber, das ändert sich einfach deswegen, weil wir wissen, okay, ich kann ja die Sprache lernen oder wenn ich wieder nach Hause komme, versteht mich wieder jemand oder alle verstehen mich. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, das wäre jetzt ein Dauerzustand und alle würden mich nicht verstehen oder das wäre eingeschränkt, ich würde mich da schon jetzt sehr einsam fühlen. Wie gehen da Gehörlose damit um?
Also die Gehörlosen, die bleiben unter sich. Die bilden sehr, sehr große Gruppen und die kennen sich alle. Sie versuchen zwar über, weil sie eigentlich stumm sind, dass man sie versteht, aber Normalhörende, die nicht Gebärdensprache sprechen, verstehen sie ja natürlich nicht. Da kann man sich aber über Schrift oder SMS oder, meine Mutter ist ihr Leben lang mit einem Notizblock und einem Bleistift rumgerannt und hat geschrieben, aber ihr Schriftstil war und ist nicht das Beste. Also, aber trotzdem konnte sie so besser kommunizieren. Sie haben sich natürlich alle immer wieder getroffen und so haben sie ihre Zeit verbracht und sich selten in der Außenwelt fortbewegt, also mit Hörenden. Deswegen die Kinder zum Organisieren und Dolmetschen und Übersetzen. Also die Stimme ist ganz, ganz wichtig. Wie zum Beispiel jetzt auch erst vor ein paar Tagen wurde die erste gehörlose Abgeordnete gewählt. Wir haben eine erste Abgeordnete, die gehörlos ist. Und sie hat auch ihre Stimme, die eben mit ihr überall hingeht. Naja gut, in diesem Falle sehr extrem natürlich wahrscheinlich, die immer für sie da ist. Aber so haben wir Kinder der Gehörlosen, für die funktioniert. Und meistens war das so, zwar nicht in meinem Fall, aber meistens, dass die Gehörlosen, unter denen hat man ja gewusst, dass am besten mal zwei Kinder haben. Erstens aus der Wahrscheinlichkeit, dass immer einer von den beiden Zeit hat und verfügbar ist, aber auch, dass sie untereinander reden können. Weil das wäre in meinem Fall natürlich sehr hilfreich gewesen.
Aber du warst Einzelkind?
Ich war ein Einzelkind und deswegen war ich immer alleine, nicht? Mit den beiden zu Hause und das hat mir nicht so gut getan.
Okay, ich verstehe. Du hast gerade auch im Vorgespräch hast du auch erwähnt, du bist in Polen aufgewachsen in den 60ern. Also, dass es auch für Gehörlose schwierig war, Arbeit zu finden, beziehungsweise es gab nur zwei Berufe.
Ja, also ich bin ja 68er Baujahr, bin eigentlich in den 70ern aufgewachsen, aber meine Eltern ja 50er, 60er Jahre sind ja zur Schule und arbeiten gegangen. Und die Gehörlosen, überhaupt die Behinderten damals in dem kommunistischen Polen, für die hat man sich ja geschämt und die versucht immer außerhalb zu halten, fast wie Ghettos, muss man dazu sagen, weil man sich einfach für sie geschämt hat. Und es gab auch nur zwei Berufe, es gab nur zwei Schulen, glaube ich, in ganz Polen, oder drei für Gehörlose. Es gab die zwei Berufe, das eine war ja für die Männer, das war ja der in eine Druckerei, wo man ja unter Bleivergiftung ja sehr oft litt, oder eben für die Frauen als Näherinnen, und mir hat man den nicht zugemutet. Das hat sich natürlich in der Zwischenzeit und vor allem hier in Deutschland oder USA oder in ganz Europa ganz anders entwickelt. Jetzt kann man ja überall studieren, auch mit einer Stimme in Deutschland oder in anderen Ländern. Oder es gibt eine Universität in den USA, die nur für Gehörlose ist. Also jetzt ist die Welt offen.
Okay, schönes Schlusswort. Dankeschön. Danke, danke, lieber Robert.
Habe ich gerne gemacht, danke.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche, nur zu, schreiben Sie mir, und zwar unter podcast@birgit-schürmann.com. Ansonsten, Sie finden mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann.